Also man muss vielleicht vorneweg schicken, dass ein Stammplan ist jetzt ja ein konkretes Ergebnis, ist ja ein Modell. Aber es ging eigentlich von Anfang an darum, wie können wir die Situation pflegebedürftiger Menschen verbessern, wie können wir da wieder Respekt und Wertschätzung, wie können wir Qualität, wie können wir ein gutes Leben im Alter, auch bei Pflegebedürftigkeit, erzeugen, wie schaffen wir Lebensqualität, wie kommen wir von dieser Defizitkultur weg. Also insofern schon eine hohe Anforderung und ein Ziel. Und was nützen das alle hehren Sätze? Man muss es konkretisieren. Und so ist Stammbuland entstanden.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by MediFox Dahn.
Ja, auch wenn das BEEP sprichwörtlich gesagt gerade vom Omnibus überfahren wurde, ist Stammbuland doch ein wesentlicher Teil davon. Und deswegen spreche ich heute wieder mit Caspar Pfister. Denn so ziemlich genau vor einem Jahr war Herr Pfister auch schon einmal Gast bei mir im Podcast. Und jetzt sprechen wir einfach über die aktuelle Situation und eben, wie es mit Stammbuland aussieht oder auch weitergeht. Denn innerhalb eines Jahres ist dann doch einiges passiert und ich frage ihn natürlich auch nach den aktuellen Entwicklungen zum Thema Stammbuland. Und jetzt natürlich auch nochmal etwas zur fachlichen Einordnung. Also, Omnibus hat natürlich nicht das BEEP überfahren. Man nennt das nur ein Omnibus-Verfahren und das ist nämlich ein gesetzgeberisches Sammelverfahren, bei dem einfach mehrere bestehende Gesetze gleichzeitig über ein einziges neues Gesetz geändert wird oder geändert werden soll. Und bei uns im BEEP-Gesetz heißt das konkret, dass es nicht ein einzelnes neues Regelwerk ist, sondern es ändert viele verschiedene Paragraphen in unterschiedlichen Gesetzen, zum Beispiel SGB 5, SGB 11, SGB 9, Digitalgesetze, Datenschutzvorgaben etc. Und deswegen nennt man das Omnibus, weil wie in einem Bus ganz viele Mitfahrer bzw. Änderungen gleichzeitig stattfinden oder auch transportiert werden. Und in diesem Sinne einfach diese wunderbare Folge im Podcast hören. Wir freuen uns auf dich. Hallo und herzlich willkommen, lieber Herr Pfister, hier bei mir im Podcast und schön, dass Sie wieder dabei sind, eine Folge mit mir zu gestalten. Und genau, ziemlich vor einem Jahr haben wir auch über den aktuellen Stand von Stammbuland gesprochen und heute können wir sagen, ein Jahr später war ich voller Freude, nämlich durch das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung ist ja Stammbuland erstmal offiziell doch als dritte Versorgungsform anerkannt worden, also zumindest erstmal. Genau, und vielleicht, wer Herr Pfister noch nicht kennt, Sie sind Geschäftsführer der Benefit-Gruppe, Pflegeunternehmer, Autor und ich finde, Sie sind auch total bekannt durch Ihr einfach Durchhaltevermögen und auch Ihre politischen Aktivitäten, was das Thema Stammbuland betrifft. Genau, und bevor wir jetzt nochmal einsteigen in unserer letzten Folge, haben Sie gesagt, wer kämpft, kann verlieren und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und Sie haben im Endeffekt auch weiter gekämpft, denn 7 Verlängerungen, wer sich erinnern kann, unzählige Gespräche mit Politik, Kassenverbänden. Genau, jetzt ist Stammbuland fast im Gesetz, also es ist im Gesetz, aber der Omnibus ist gekommen sozusagen. Wie fühlt sich das an? Also quasi erstmal ein kleiner Fortschritt und dann doch wieder ein Rückschritt.
Kennen Sie den Film Honig im Kopf von Dieter Hallervorden?
Ich kenne den Namen, aber ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen.
Ja, also Honig im Kopf, so fühlt sich das im Moment an, ja.
Okay, und können Sie das noch ein bisschen beschreiben, was Sie meinen mit Honig im Kopf und Ihre Assoziierung?
Ja, nur wissen Sie, wenn man 2014 gestartet ist mit dem Auftrag vom GKV und BMG, sich etwas zu überlegen, wie man die Zukunft der Pflege gestalten kann. Mhm. Und ist jetzt so lange unterwegs und wenn ich jetzt mal auch rückblickend, ich krieg's gar nicht mehr alles zusammen, es ist einfach zu langes Zeitfenster. Aber wenn dann sehe ich, glaube dreimal oder viermal hat man jetzt schon den Versuch unternommen, da eine gesetzliche Regelung zu machen. Und jetzt sind wir sicherlich so weit wie noch nie. Ne? Sie haben recht, es steht im Gesetz, aber es gibt halt dann doch wieder jetzt wieder zurück. Und der Bundesrat hat nicht zugestimmt, nicht wegen den gemeinschaftlichen Wohnformen, sondern wegen der Krankenhausgeschichte. Und dann gibt's Empfehlungen, die man noch machen muss. Also ich glaube, wenn man irgendwann mal ein Beispiel für Bürokratie sucht, für ein Beispiel, wie Bürokratie etwas verhindert, dann sollte man Stammbuland heranziehen. Das ist das Paradebeispiel, wie bürokratisch Gutes verhindert wird.
Dabei ist es ja im Gesetz eigentlich beschrieben. Wir wollten ja entbürokratisieren, ne? Wenn man nur so ein kleiner Hinweis. Ja, das kann ich total verstehen. Aber unabhängig jetzt des Omnibusgesetzes oder des Omnibusverfahrens, was war denn für Sie der entscheidende Moment, an dem Sie gemerkt haben oder ab wann haben Sie gemerkt, jetzt wird Stambuland doch erstmal zur Realität?
Also man muss vielleicht vorneweg schicken, das Stambuland ist jetzt ja ein konkretes Ergebnis, ist ja ein Modell. Mhm. Aber es ging eigentlich von Anfang an darum, wie können wir die Situation pflegebedürftiger Menschen verbessern, wie können wir da wieder Respekt und Wertschätzung, wie können wir Qualität, wie können wir ein gutes Leben im Alter, auch bei Pflegebedürftigkeit, erzeugen, wie schaffen wir Lebensqualität, wie kommen wir von dieser Defizitkultur weg. Also insofern schon eine hohe Anforderung und ein Ziel. Und was nützen das alle hehren Sätze? Man muss es konkretisieren. Und so ist Stambuland entstanden. Und als wir gestartet sind, hat niemand, ich am allerwenigsten, daran gedacht, dass wir dadurch irgendwelche gesetzliche und normative Dinge verändern müssen, sondern wir waren eigentlich immer unterwegs im Rahmen des geltenden Rechts. Mhm. Also insofern, wann war ich davon überzeugt? Was war der entscheidende Moment? Ich glaube eigentlich 2016, als wir die Theorie in die Praxis umgesetzt haben. Mhm. Als ich gesehen habe, nach relativ kurzer Zeit zum Hallo Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter, erfahren hier eine völlig neue Welt, eine neue Qualität, eine positive Geschichte. Als ich gesehen habe, wie sich pflegebedürftige Menschen, die eingezogen sind, entsinne mich noch an eine der ersten Bewohnerinnen, palliativ, und nach 5 Jahren hat sie mir noch immer ihr Lieblingslied vorgespielt. Als Kassen und Bundesgesundheitsminister im GKV gesagt haben, ja toll, wir machen das jetzt als Regelleistung ins Gesetz. Als dann, wann war das, vor 4, 5 Jahren, dann unter Minister Spahn die erste Gesetzesinitiative kam, nichts wurde. Als Lauterbach letztes Jahr gesagt hat, wir machen eine neue Form, als das Pflegekompetenzgesetz kam und dann fiel die Ampel auseinander, als IGES das Gutachten und das Ergebnis gestellt hat, als dann jetzt das BEEP kam. Also insofern habe ich schon so viele Momente erlebt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt ist es soweit und wir sind es heute noch nicht. Also insofern, ich bin immer noch ein Optimist, aber es gab sicherlich viele Momente, wo ich geglaubt habe, das wird jetzt was werden.
Also jetzt gehen wir ja davon aus, dass im BEEP, also ich finde BEEP immer noch ganz cool, weil man sich wirklich eindeutig auch merken kann, es hat BEEP gemacht. Jetzt ist es ja, also unabhängig jetzt vom Omnibusverfahren, aber jetzt ist es ja erstmal schon auch gesetzlich verankert. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, jetzt haben wir ja das Krankenhausthema noch, wenn das noch angeguckt ist, aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt tatsächlich auch dieses konkrete Verfahren, also Stambuland, nochmal angeschaut wird? Also ich gehe ja erstmal davon aus, dass das jetzt tendenziell als dritte Versorgungsform anerkannt wird, oder?
Also für mich ist es jetzt keine dritte Versorgungsform, sondern es ist eine Konzeption, eine Wohnform, die sich im ambulanten Leistungsrecht bewegt. Nach den Informationen, die ich habe, und Sie dürfen sicher sein, ich habe in den letzten Wochen und Monaten, eigentlich schon Jahre, sehr viele politische Gespräche geführt, jetzt aktuell natürlich wieder, ist das, was ich weiß und das, was man mir sagt hat, ist also nichts mit diesen, also Regelungen in diesem Gesetz zu tun, sondern mit dem, was dann von der Regierung noch im Omnibusverfahren hinten angeklebt wurde, und zwar zum Krankenhausthema. Da wehren sich die Bundesländer einfach gegen diese Regelung aus Kostengründen. Das hat aber mit den anderen Regelungen in diesem Gesetz nichts zu tun. Also da gibt es nach meinen Informationen keinen Zweifel. Und das wird also auch strikt von aus auch so verabschiedet.
Und fühlen Sie sich denn jetzt genauso in der Konzeption, wie es im Gesetz drinsteht, mit gemeinschaftliche Wohnform, ich habe den Satz rausgeschrieben, gemeinschaftliche Wohnform mit Verträgen zur pflegerischen Versorgung nach § 92c SGB 11. Ist das denn die richtige juristische Übersetzung von Stambuland? Okay, ich habe immer dritte Versorgungsform gesagt, weil es, Sie sagen anders unter dem ambulanten Leistungsrecht, aber fühlen Sie sich in dieser Konzeption oder in diesem Wortlaut denn wieder? Also ist es das, was Stambuland ausmacht?
So offensichtlich hat ja der Gesetzgeber gewisse Schwierigkeiten gehabt mit diesem Thema und hat immer wieder versucht, es zu neutralisieren. Ja, also man hat versucht, Stambuland gar nicht in den Mund zu nehmen, geschweige denn ins Gesetz zu schreiben. Oder dass es jetzt auch, wie das entstanden ist, oder mit Benefit oder mit meinem Namen zu verbinden. Mir ist es eigentlich, ich muss es ehrlich sagen, völlig egal. Mir ist auch wurscht, wie man das formuliert. Für mich kommt es darauf an, was dürfen wir denn eigentlich tatsächlich machen. Ich habe immer wieder Vorschläge gemacht. Meine Intention war immer unabhängig jetzt von Stambuland, wenn man Modelle macht. Unser Gesetzgeber hat da meines Erachtens richtig gehandelt. Er hat gesagt, ja, die Zukunft wird schwierig, Demografie und all diese Dinge. Bitte Praxis, überleg dir mal was. Und das fand ich eigentlich bis zum heutigen Tage gut, aus der Praxis heraus Dinge zu überlegen. Nicht so bürokratisch, kopflastig, von oben herab theoretisch, sondern aus der Basis heraus. So haben wir das entwickelt. Und natürlich muss es irgendwo in eine gesetzliche Norm kommen. Aber das jetzt eigentlich so verklausulieren und wieder so umständlich formulieren, also so sehr ich Juristen schätze, es geht eigentlich darum, was passiert in der Basis. Das ist entscheidend, nicht was im Gesetz steht, sondern was wird daraus eigentlich gemacht. Und jetzt hat man halt meines Erachtens wieder so eine Schleife gedreht mit den Spitzenverbänden, die jetzt die Empfehlungen erarbeiten müssen, dafür wieder 12 Monate Zeit haben dürfen. Also das, was Stambuland in 9 oder fast 10 Jahren jetzt in der Praxis bewiesen hat, was wissenschaftlich evaluiert ist, das muss man nicht neu erfinden, sondern wenn ich die gesamte Situation derzeit in Deutschland anschaue, wir müssen endlich mal aufhören zu diskutieren, zu debattieren, Bedenken zu suchen, sondern fangen wir doch endlich mal an. Und insofern bin ich, also ich sag mal, etwas zwiespältig unterwegs, weil ja, es ist wieder ein Schritt, aber es ist immer noch nicht die Ziellinie.
Also abgesehen davon, dass die Länder jetzt anfangen, nochmal zu beschreiben, was fehlt ihnen denn zur Ziellinie oder welche Aspekte sind denn besonders wichtig, die Ihrer Meinung nach unbedingt drinstehen sollten, beziehungsweise nicht verklausuliert sein sollten, damit auch jeder versteht, was das denn jetzt bedeutet, eine Stambulantversorgung durchzubringen oder durchzuführen?
Also unabhängig davon, es geht ja nicht nur um Stambulanz, sondern ich bin eigentlich davon überzeugt, wir brauchen verschiedene Wohnformen, weil die Bedürfnisse der älteren Menschen unterschiedlich sind und die entwickeln sich auch. Nicht das, was man heute definiert, ist in 10 Jahren noch genauso. Also wie man wohnt, ist differenziert. Das hat was, ist was anderes mit dem, was man für die pflegebedingten Aufwand in der Sozialversicherung bezahlt. Und das wird aber sehr stark vermischt. Die Wohnform definiert den Leistungsumfang. Also auch das ist ein Unsinn. Auflösung der Sektoren, schon lange meine Forderung, aber da sind wir noch meilenweit weg. Was ich mir gewünscht hätte, wäre schlicht und einfach, dass man gesagt hätte, das, was grundsätzlich im Auftrag des GKVs als Modell entwickelt wird, was sich in der Praxis 3, 4, 5 Jahre bewährt hat, was wissenschaftlich evaluiert ist, was keine Mehrkosten verursacht, das muss einfach erlaubt sein. Und das vermisse ich, dass man jetzt wieder sagt, ja, es müssen die Details, die wir in der Praxis ja entwickelt und erprobt haben, die müssen jetzt nochmals neu definiert werden. Die müssen in Empfehlungen ausgesprochen werden. Ja, es sind Empfehlungen. Im Gesetz steht drin, dass die Erfahrungen der Modellprojekte zu berücksichtigen, zugrunde zu legen sind, zu beachten sind. Aber warum nicht einfach sagen, die gelten? Einfach, die gelten. Dann würden wir loslegen und könnten investieren. Es gibt sehr viele andere Trägerorganisationen, die genauso darauf warten, anzufangen. Aber es kann niemand anfangen, weil man ja nicht weiß, was in den Empfehlungen drin steht. Und die Kassen werden keine Verträge schließen, bevor sie die Empfehlungen nicht kennen. Also, man weiß, wie es geht. Und dann muss man sagen, müssen wir aber das, was man weiß, müssen wir nochmals neu definieren. Unsinn.
Aber ist das nicht eigentlich eine Grundsatzdiskussion, dass das eigentliche Problem vielleicht eher daran liegt, dass die Pflegeversicherung oder die Finanzierung gar nicht darauf ausgelegt ist, neue Wohnformen zu unterstützen? Also geht das eigentlich nicht viel weitreichender und deswegen man vielleicht sich, wer auch immer da jetzt ein bisschen schwer tut, egal ob es die Kassen sind, die auf die Empfehlung warten, weil sie dann die Rahmenverträge erst schließen können oder auch irgendwie die Finanzierung gesichert ist. Also ist es nicht eigentlich ein Grundsatzsystem und die Katze beißt sich quasi in den Schwanz, weil wir uns immer wieder um dieselben Themen eigentlich drehen?
Absolut. Also seit langem sage ich das. Ich glaube, im letzten Podcast war es auch kurz Thema. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass unser System Pflegeversicherung, wie das 95 in Kraft gesetzt wurde, gut gemeint war, aber sich einfach im Laufe der Zeit überholt hat. Es ist primär defizitorientiert, also ganz simpel und einfach, eindimensional. Wenn es jemand schlechter geht, muss er mehr Geld bekommen. So, und jetzt strengen sich alle an, dass sie einen hohen Pflegegrad bekommen. Ja, das ist doch nicht in Ordnung, sondern es muss eigentlich, man muss sich anstrengen, dass es den Leuten besser geht. Und das ist zum Beispiel natürlich in Stambuland ein Thema, ein Ergebnis, dass 30%, über 30% verbessern sich in ihrem Allgemeinzustand. Es geht besser und die Kassen, die AOK Baden-Württemberg beziffert die Einsparung der Pflegeversicherung bei über 30%. Das ist eine Nummer, der Eigenanteil ist um 1.000 Euro günstiger. Aber ja, ich habe manchmal schon den Eindruck, dass ich da aber sowas von Vorurteile und Meinungs- und Glaubenssätze aufwirble, wie ich es eigentlich nicht gedacht habe. Man denkt eigentlich immer soziale Leistungen und es muss eigentlich immer mehr Geld und mehr Personal und je mehr Geld und je mehr Personal, umso besser natürlich auch die Qualität. Und jetzt haben wir bewiesen, nein, mit weniger wird es besser. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, wir müssen heute Strukturen und Konzepte definieren, die auch noch in 10, 20 Jahren finanzieren, mit immer mehr Geld und immer mehr Personal. Das hat in den letzten 30, 40 Jahren von mir aus funktioniert. Aber es wird jetzt heute schon nicht mehr funktionieren und in der Zukunft schon gar nicht, weil beides fehlt. Also müssen wir doch schauen, wie können wir Systeme einsetzen, die mit weniger sogar eine bessere Qualität erzeugen. Das hat Stambuland bis zum heutigen Tage bewiesen. Und natürlich ist es für viele ein Paradigmenwechsel und zerstört bisherige Glaubenssätze. Aber was ist Innovation? Innovation ist die Zerstörung der Denkgewohnheiten in sich selbst. Also fangen wir doch endlich mal an, die Zukunft neu zu denken.
Also ich glaube, da gibt es einfach nichts zu rütteln. Ich glaube, wir können auch noch viel über die Pflegeversicherung diskutieren. Fakt ist, wir haben sie im Moment so und es traut sich aus meinen Gesprächen oder aus meiner Erfahrung, die ich jetzt so sammeln konnte, einfach auch so keiner richtig dran an die Finanzierung. Aber wenn wir jetzt nochmal so auf die praktische Ebene gehen, unabhängig davon, also wenn jetzt die Einrichtungen die Chance haben, auch stammulant umzusetzen, wie verändert sich insgesamt einfach auch nochmal die Rolle des Verständnisses oder des Paradigmenwechsels? Also vielleicht können wir da auch nochmal wirklich einsteigen, genau, einfach aus Ihren Erfahrungen schöpfen sozusagen. Was macht das mit dem Paradigmenwechsel? Was macht das mit den Einrichtungen, die sich jetzt auf den Weg machen? Und was würden Sie denen empfehlen?
Also Paradigmenwechsel heißt im Prinzip, dass ja in der klassischen Form und die Expertenstandards und die QPRs und was man alles so kennt, ist ja danach ausgerichtet, pflegebedürftigen Menschen im Prinzip immer mehr abzunehmen, sie immer mehr zu versorgen. Boshaft formuliert, sie zu hospitalisieren. Und stambulant geht ja genau den anderen Weg und sagt, nee, bitte bringt euch ein, seid aktiv, leben in Gemeinschaft, gutes Essen, eine Aufgabe haben, sinnvolle Tätigkeiten, Angehörige, die mithelfen. Und dann passiert eben diese Verbesserung. Das ist jetzt aber nicht einfach nur so mit dem Fingerschnippen zu erzeugen. Und das natürlich braucht es Voraussetzungen und braucht es auch intensive Vorbereitung. Sie brauchen zum einen, muss die Baulichkeit stimmen. Also in den Wohngemeinschaften, den Alltag leben, kochen, waschen, ohne Zentralküche, ohne Zentralwäscherei. Das geht nur, wenn natürlich bestimmte räumliche Voraussetzungen da sind. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Sie auch bei allen Mitarbeitern, die da tätig sind, ganz früh anfangen müssen, das auch so manche Dinge einfach anders zu definieren. Und da müssen, also auch jetzt aus der eigenen Erfahrung, da muss man sehr viel in Schulungen investieren, den Mitarbeitern erklären, zeigen, vormachen, begleiten, coachen, Supervision, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Das ist ein dauerhafter Prozess. Und wenn ich jetzt Wiel anschaue in diesen fast 10 Jahren, da sind wir permanent dran, auch dann diese Linie zu halten, weil die Drang, diese Versuchung, es doch selber zu machen, also nicht den Tisch von den Bewohnern decken zu lassen, sondern doch selber zu machen. Die armen alten Menschen, und die haben doch so ein langes Leben hinter sich und die sind doch so hilfsbedürftig. Und ich bin doch dann ein guter Mensch, wenn ich es selber mache und ihm es abnehme. Nein, es ist der falsche Weg. Ich sage, idealerweise stehen meine Mitarbeiter da und schauen zu, wie die Bewohner alles machen. Das ist Theorie, ne? Sind wir uns einig. Aber eine Mischung von beiden, und wir wissen, dass jede Bewegung, die Bewohner machen, jede Tätigkeit, die sie ausüben, tut ihnen organisch, körperlich, physisch, psychisch gut. Und das ist der Sinn. Es geht nicht um Kochen, Putzen, Waschen, sondern stambulant geht es darum, all diese Dinge, den Alltag als therapeutisches Mittel einzusetzen. Und wir sehen den Erfolg, wie Menschen apathisch, palliativ einziehen, im Rollstuhl manchmal und so weiter und so fort, was das alles gibt. Und dann, wenn ich dann nach 5, 6 Wochen wiederkomme, ist der Rollstuhl weg und der Rollator und in weiteren 6 Monaten geht der Bewohner sogar ohne Rollator und fängt an zu tanzen. Also mit einem richtigen Ansatz schaffen wir es, dass Menschen wieder Fähigkeiten zurückbekommen, dass sie Muskulatur aufbauen, dass sie wieder kognitive Fähigkeiten erlangen und tatsächlich Freude empfinden. Und dann werden sie auch zurückgestuft und dann spart man auch Geld. Dann haben wir weniger Krankenhauseinweisungen. Also diesen Schritt zu tun von dieser Versorgungsmentalität und dieses Helfersyndrom, das alle irgendwo in uns drinsteckt, davon wegzugehen und zu sagen, nee, Hilfe zur Selbsthilfe ist der Ansatz. Das ist nicht trivial und braucht auch Schulung und braucht auch ständige Begleitung.
Ja, Sie haben gerade auch gesagt, so Defizitorientierung, Versorgermentalität oder auch eben dieser Paradigmenwechsel. Wir diskutieren ja jetzt auch nebenbei die Kompetenzen und durch das BEEP oder auch durch den anderen Gesetzesentwurf haben wir auch immer wieder die Situation, dass Pflegekräften eigentlich mehr Kompetenzen wieder zugeteilt werden sollen und die auch mehr Handlung haben sollen. Inwieweit wirkt sich denn das Stambulant tatsächlich auf die ureigenen Kompetenzen der Pflegefachkräfte wieder aus? Also, dass ich eben nicht übernehme, sondern eher in die Beobachtung gehe, eher in die Einschätzung gehe, eher wirklich meine Vorbehaltsaufgaben mache, wie einen guten Pflegeprozess abbilde, einen guten Maßnahmenplan eben nicht defizitorientiert, sondern ressourcenorientiert, personenzentriert. Also wie sehen Sie da die Zusammenhänge? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, im stationären Bereich haben wir das PBEM. Unabhängig davon geht es aber da auch nochmal um Kompetenzen und Einrichtungen, schildern tatsächlich, dass sie die Fachkräfte nicht haben, oder dass auch Fachkräfte diese Verantwortung eigentlich nicht übernehmen wollen, in die Vorbehaltsaufgaben reinzugehen. Wie schätzen Sie da die Situation ein?
Ein komplexes Thema.
Ja,
wir haben noch ein paar Minuten. Aber wir haben natürlich schon 2014, 2015, als wir das Konzept entwickelt haben, war das ein wesentlicher Bestandteil. Also damals wussten wir schon, dass das durchaus mit den Fachkräften knapp werden könnte, ne? Weil es nicht ganz so überraschend. Und dann war halt die Frage, wer macht denn eigentlich was und was macht Sinn? Und ich habe mich immer schon gefragt, warum brauche ich eine 3-jährige Ausbildung, um dann ein Zimmer aufzuräumen und ein Bett zu machen? Also, nee. Und was sind denn eigentlich jetzt die Kernkompetenzen? Und wir haben ja da die Aufgaben ja im Stammbundland komplett völlig neu verteilt, indem wir gesagt haben, die Präsenzkräfte, das sind die Allrounder, ne, das sind Fachkräfte für den Alltag. Die übernehmen natürlich auch pflegerische Hilfstätigkeit, also übernehmen im Prinzip das, was der pflegende Angehörige zu Hause macht. Das ist nicht trivial, das ist schon eine Komplexität. Aber die Fachkräfte konzentrieren sich dann auf ihre Kernaufgaben, auf ihre Vorbehaltsaufgaben. Und wir haben ja in Stammbundland eine Fachkraft für 56 Bewohner, 24 Stunden. Und natürlich macht die jetzt keine Grundpflege, sondern völlig andere Dinge und kümmert sich eigentlich um ihre Kernkompetenz, um ihre Vorbehaltsaufgaben, steuert, plant. Das ist hier realisiert, aber auch da muss ich sagen, das ist jetzt nicht so, dass es dann nun alle Fachkräfte angerast kommen und sagen, hurra, ich will das, sondern das hat auch seine zwei Seiten, sich quasi ein Stück weit wegzuducken und einfach Dinge abzuarbeiten, hat auch seinen Vorteil und Verantwortung übernehmen, das sagt sich leicht, aber das zu tun hat dann schon auch eine Herausforderung. Und ja, ich sehe diese Herausforderung und ich sehe auch, dass es nicht jede Fachkraft können wird und wollen wird, aber ich denke, wir müssen dahin, auch in Sachen Akademisierung und andere Bereiche, wir müssen Pflegefachkräfte ausbilden, wir müssen sie in ihrer Kompetenz stärken, sie müssen andere Aufgaben übernehmen, sie sind mehr in der Behandlungspflege, mehr in der Steuerung, mehr in den Vorbehaltsaufgaben und andere Tätigkeiten können andere machen, auch Angehörige übrigens. Und wir haben auch im Stammbundland immer 5, 6 Bewohner, die bestimmte Dinge auch selber tun, die räumen ihr Zimmer selber auf, die machen ihr Bett selber. Also wir unterstützen das und das war auch bei den Fachkräften ein bis zum heutigen Tage dauerhafter Prozess, ihnen immer wieder zu vermitteln, nicht selber tun, sondern initiieren und begleiten, dass andere es tun und es richtig tun, evaluieren, Qualitätssicherung machen, anleiten, aber nicht selber in die Tätigkeit, direkte Tätigkeit gehen, also nicht als erstes. Natürlich muss man auch Medikamente geben und wenn jetzt irgendjemand Hilfe ruft, dann ist natürlich auch eine Fachkraft da und macht es. Aber der Schwerpunkt ist anders zu sehen. Aber ja, es ist nicht einfach, ich sage es nochmals, diese Aufgabe, das sagt sich leicht, aber das Tun stellt schon Anforderungen und da muss man sich dann auch dieser Aufgabe stellen.
Ja, ich kann mir das auch total gut vorstellen. Also so aus der Praxis, ich habe ja auch lange entweder im Akutkrankenhaus oder auch wie gesagt in der stationären Langzeitpflege gearbeitet und ich ertappe mich da auch, wenn ich drüber nachdenke, dass ich sage, ach, ich habe es eben schnell selber gemacht, ne? Oder ja, dann war man eben schneller oder dann hat man gedacht, man tut dem Bewohner, der Bewohnerin einfach was Gutes. Aber eigentlich sind wir so auch geprägt oder vielleicht auch so aufgewachsen in der beruflichen Bildung sozusagen. Und ich glaube schon, dass das ein Umdenken ist. Und das Umdenken hatten wir im Endeffekt auch so ein bisschen diese Personenzentrierung beim Strukturmodell ja auch, ne? Also da, finde ich, merkt man das auch nochmal, dass einfach, wenn jetzt Frau Meier die Bettdecke querlegt und sagt, das ist richtig, dann muss ich das vielleicht auch aushalten und sagen, okay, das ist vielleicht jetzt richtig so, ne? Weil sie ihr Bett selber gemacht hat. Also ich kann mir das schon gut vorstellen. Wie sind Sie dem begegnet? Also wie sind nochmal auch, wir haben das letzte Mal auch drüber gesprochen, so die Fachkräfte, wenn Sie den Switch oder den Paradigmenwechsel geschafft haben, wie ist so das Feedback der Fachkräfte auch?
Super, toll. Also wir machen ja grundsätzlich alle 2 Jahre eine Mitarbeiterbefragung auch über ein externes Institut, also nicht eigens und auch nach wissenschaftlichen Kriterien. Und natürlich hat man in Wiel im Haus Rheinau in Stammbundland schon mal ganz genau hingeschaut und auch differenziert hingeschaut. IGES hat es übrigens auch in die Untersuchung mit aufgenommen. Und also das Ergebnis ist eindeutig und jetzt auch über die Jahre hinweg nicht irgendwo ein Lichtblick und dann ist wieder Dunkelheit. Nein, über die gesamte Zeit eine absolut positive Bewertung. Hier können Mitarbeiter völlig anders agieren. Sie haben eine völlig andere Verantwortung. Sie haben einen völlig anderen Spielraum. Und was man einfach nicht unterschätzen darf, wir sehen, die Fachkräfte sehen nahezu täglich ihren Erfolg. Ja, also im Haus Rheinaue sterben auch Menschen. Also da ist die Situation, das Leben können wir auch nicht jetzt irgendwo aufhalten oder die Gesetzmäßigkeiten über Bord werfen. Und natürlich kommen hier pflegebedürftige Menschen. Also es kommen nicht die leichten Fälle, sondern nur diejenigen, die einfach zu Hause, wo es nicht mehr geht, die kommen halt auch dahin. Aber dann zu sehen, wie sich Menschen wieder verbessern, wie sie wieder lachen, wie sie Freude empfinden, wie das, was wir da tun, signifikante Verbesserungen im Gesundheitszustand erzeugt, das macht auch stolz. Das gibt auch das Gefühl guter Arbeit, die sichtbar wird. Ich vergleiche das immer wieder im Krankenhausbereich, haben die Mitarbeiter, die Pflegekräfte dort den Vorteil, also nach der OP wird man gesund, wird entlassen und in vielen Fällen sieht man ehrlich tatsächlich, es ist jemand krank gekommen und gesund oder in der Genesung geht er. Das ist der klassische in der Pflege nicht, in der Altenpflege nicht so. Und jetzt haben wir aber ein System, wo tatsächlich sichtbar wird, dass wir durch unsere Arbeit die Lebenssituation von Menschen deutlich verbessern, ihnen wieder Fähigkeiten zurückgeben können, die sie eigentlich angeblich schon verloren hatten. Und da kommen so viele Erfolgserlebnisse und zeigen Sie mir einen Menschen, der sich nicht freut, wenn er sieht, dass seine Arbeit einen positiven Erfolg hat. Und das ist hier so sichtbar wie in keiner anderen Konzeption.
Ich sehe Sie jetzt ja, und wenn Sie davon sprechen, dann blitzen auch Ihre Augen und man sieht einfach, dass Sie für das Thema auch wirklich geschaffen sind und da Ihr Herzblut reinstecken. In der letzten Folge haben Sie gesagt, dass es noch fehlende gemeinsame Stimmen gibt in der Pflegebranche, die sich für das Thema Stambulant oder ja andere Versorgungsformen, andere Wohnformen im Endeffekt interessieren oder da auch ihre Stimme erheben. Haben Sie das Gefühl, dass sich das verändert hat? Also, dass es jetzt nochmal neue, andere Menschen in der Pflegebubble gibt, die wirklich auch ja interessiert sind, andere neue Konzepte zu starten und da auch da mit dabei sind? Also, hat sich das verändert? Oder spüren Sie da so eine kleine Aufbruchstimmung?
Also ich spüre beides. Ich spüre also Zustimmung, man will es gar keine Namen nennen, von vielen Verbänden. Sie glauben gar nicht, was ich für Mails und Anfragen bekomme. Und also wirklich sehr, sehr begeisternd, wenn man sieht, dass Curacon erst vor 2, 3, 4 Wochen, paar Monate eine Umfrage, eine Erhebung gemacht hat in der Branche. Und das Ergebnis war, dass Stambulant in dieser Umfrage an die erste Stelle der Lösungen der Herausforderungen der Zukunft gesetzt wurde. Also vor allem anderen. Dann ist das natürlich schon ein Beweis. Ich wusste davon nichts und das hat mich wirklich im positiven Sinne überrascht. Das ist das eine. Natürlich ist es bei Gesetzesverfahren, bei solchen Geschichten auch so, dass es natürlich auch Kritiker gibt und die sind auch bekannt und die Argumente sind auch bekannt. Ich finde es insofern eigentlich immer wieder schade, dass wir auch jetzt in der Pflegebranche so erleben, wenn die einen dafür sind, sind die anderen dagegen und irgendwo eine Vielstimmigkeit des Chores, das kann man gut finden, kann man sagen, das ist Demokratie, aber es ist für die Politik dann unwahrscheinlich schwer. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn die Fachwelt sich so unterschiedlich ist? Also wir sollten grundsätzlich in Deutschland, aber auch in der Pflegebranche besonders, wir sollten einfach mal aufhören, immer nur die Bedenken zu suchen und die Kritik zu suchen, sondern wir sollen endlich mal anfangen nach dem Motto, nee, lass es uns doch probieren. Ich nenne immer so ein Beispiel, auch jetzt bei den Schulungen, die ich mache mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Leitungen. Stellt euch vor, ihr fahrt in einen Kreisverkehr hinein und da gibt es 5, 6, 7 Fahrten, Straßen, die weggehen, aber keine Schilder und kein Navi. Mhm. Jetzt weiß man nicht, welche ist denn der richtige Weg. Jetzt kann man eines tun, immer nur im Kreis herumfahren und warten, dass irgendjemand einem sagt, wo es dann richtig ist. So, und dann fährt man und wahrscheinlich wird man da relativ müde und frustriert. Und ich sage, nehmt den ersten Weg nach draußen. Nehmt den ersten Weg und ihr werdet nach wenigen Kilometern erkennen, falscher oder richtiger Weg. Ist der richtige, freuen wir uns, ist der falsche, gehen wir zurück, nehmen wir die nächste. Diese Mentalität würde ich mir gerne wünschen, dass wir jetzt, wenn es um Wohnformen geht, wenn es um Dinge geht, wie schaffen wir eine Veränderung, die wir dringend brauchen, dann nicht immer nur die Risiken zu sehen, die Bedenken zu sehen, sondern einfach auch die Chance, der Chance eine Chance geben und sagen, lass uns das doch eigentlich probieren und wir sind so klug und so vernünftig, wenn wir erkennen, es ist ein falscher Weg, dann korrigieren wir ihn. Aber wenn wir nicht neue Wege gehen, werden wir es nie erkennen. Und da tut sich die Branche unwahrscheinlich schwer. Es gibt einfach auch nach wie vor die sehr starken Lord-Siegel-Bewahrer, also boah, alles so lassen, wie es so ist, nur mehr Geld und mehr Personal. Klammer auf, wer soll es denn kommen? Aber Klammer zu, wir fordern es halt, die Politik soll es liefern, die Gesellschaft soll es liefern. So kann es nicht gehen. Wir selber müssen eigentlich zeigen, wie man andere Wege, andere Konzepte machen kann, wie wir es schaffen, diese Dienstleistung so zu gestalten, dass Menschen froh sind. Wenn ich jetzt alle die Umfragen, die Sie auch kennen, wenn 80-90% der Menschen sagen, ich will nicht ins Heim, ja, dann muss man doch endlich mal sagen, ja, warum und wie können wir das nicht ändern? Ich kann sagen, in Stammbuland, wenn die Leute da sind, sagen die, wow, klasse. Ja, und wir haben viele Anfragen und es gab ja auch in den vergangenen Jahren so viele Fernsehsendungen über Stammbuland, ich habe es gar nicht mehr gezählt und bei uns sind dann teilweise nach der Fernsehsendung Leute 100, 200 Kilometer angereist und haben gesagt, ich habe heute oder auch Live-Sendungen, Morgenmagazin was mal, ich komme jetzt da aus Ulm und sofort, ich möchte da sofort einziehen. Also schaffen wir es, dass Menschen wieder ein Bewusstsein bekommen, dass wenn man alt geworden ist oder vielleicht auch pflegebedürftig werden sollte, dass das zwar niemand will, aber das Bewusstsein, es gibt da gute Wohnformen, es gibt da gute Situationen und da kann ich mich wohlfühlen und dass wir endlich mal aufhören, von diesen Ängsten wegzukommen. Und all dies, also in diesem, glaube ich, es gab 70 Anhörungen bei diesem Gesetz, 70 Stellungnahmen und da war natürlich so halbe, der eine dafür, die andere gegen. Aber natürlich wird auch immer dann schnell das aufgebreitet und in der Öffentlichkeit kundgetan, was dagegen spricht. Also wir sind ja schon auch Weltmeister immer in der Kritik. Und das macht auch unsicher. Das macht natürlich bei den betroffenen Menschen auch viel Unsicherheit. Und man muss jetzt nicht was falsch darstellen, aber sind wir doch mal positiv gestimmt.
Ja, das stimmt. Und wenn Sie jetzt sagen, also es war ja schon fast das Abschlussplädoyer, aber wenn Sie jetzt sagen, Stammbuland würde bundesweit Realität werden, ist das auch Ihre Vision oder eine Vision einer würdevollen Pflege? Also wäre das ein Konzept, wo Sie auch sagen, Sie könnten sich vorstellen, in diesem System alt zu werden, in Anführungsstrichen?
Sie wissen ja, dass wir Hausgemeinschaften, stationäre Hausgemeinschaften machen. Das halte ich schon für eine sehr, sehr gute Form und Stammbuland ist ja eine Weiterentwicklung dieser Form. Und ich glaube, dass wir eine durchaus breite Angebotspalette brauchen, unterschiedlicher Wohnformen, weil Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedlich leben. Und das ist ja auch klar, ich plädiere für absolute Freiheit. Niemand soll jetzt irgendwo gezwungen werden, irgendwie etwas zu tun. Also auch Einrichtungen soll es nicht umstellen müssen. Da sollte Freiheit herrschen und auch dann das Ringen um das Bessere. Aber klar, also würde ich eine ideale Welt gestalten können, dann würde ich sagen, dann ist diese Wohnform das Beste, was ich derzeit für pflegebedürftige Menschen kenne. Das ist das, wo ich selber einsehen würde und alle, die in Stammbuland sind, die Angehörigen, auch die vielen Besucher, die wir dort haben, alle sagen, so kann ich mir ein Leben im Alter und auch in der Pflegebedürftigkeit sehr gut vorstellen. Das wäre gut. Und wenn man es mal rein pragmatisch sieht, es wird jetzt nicht eintreten, aber wäre Stammbuland heute im stationären Bereich überall präsent, dann würden die Pflegekassen, wir haben es ausgerechnet, etwa 6 bis 7 Milliarden einsparen. Wir hätten die nächsten 10 Jahre keine Beitragserhöhung. Und das sind einfach Dinge, die darf man bei der ganzen Betrachtung auch nicht aus dem Auge verlieren.
Ja, also ich bin mir noch unsicher. Also wenn man so ein bisschen den Markt beobachtet, gibt es ja viele Konsolidierungen, aber die Konsolidierungen passieren im klassischen Sinne, dass kleine Häuser verschwinden und eher so die großen dann ja den Markt übernehmen sozusagen. Das erleben wir natürlich schon auch oder das ist ja, sieht man ja auch, wenn man ein bisschen in der Branche drin ist. Also von daher bin ich total gespannt, wie viel Stammbuland denn dann tatsächlich auch noch in den klassischen stationären Bereich kommt, ne? Oder inwieweit wir da noch eine Veränderung bekommen. Wenn wir jetzt von 5 Jahren ausgehen, wo sehen Sie Benefit in 5 Jahren? Also haben Sie noch Pläne, auch weitere Einrichtungen, Stammbuland-Einrichtungen zu implementieren in Deutschland oder in der Region?
Also zum einen geht es ja darum, dass in 5 Jahren, na, wird ein bisschen eng, aber könnte durchaus sein, dass also alle meine 27 stationären Hausgemeinschaften umgestellt sind auf Stammbuland. Ja. Auch das wird nicht ganz so einfach sein, da braucht man, wie gesagt, Schulungen. Also das ist so eine Vision. Die zweite Vision ist, dass es stehen 100 Millionen Euro bereit, die sind finanziert, die sind da. Es gibt 10, 12 Kommunen, die darauf warten. Ich habe mehrere Baugenehmigungen, wo wir anfangen könnten, wenn dann der Gesetzgeber seine Aufgabe auch noch macht. Dann legen wir los. Also es gehen insgesamt um die 600 bis 700 zusätzliche stammbulante Plätze, die wir schaffen wollen. Und auch da die Besonderheit jetzt von Benefit, wir sind halt im ländlichen Raum. Also wir sind jetzt nicht an den 1A-Grundstücksstandorten München und Hamburg und was weiß ich was alles, sondern wir sind in Biederbach, wir sind in Meßstetten, wir sind eigentlich in der ländlichen Region, aber diese Menschen brauchen auch solche Formen. Und natürlich, ich habe bei mir, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber so 50, 60 Träger aus dem ganzen Bundesland, politisches Gebiet, schreiben mir Fragen an. Wir würden gerne stammambulant umsetzen. Was müssen wir denn machen? Es gibt eine Vielzahl von Trägern, die sagen, wir stehen jetzt bei Projekten in der Sanierung, also nicht nur im Neubau, sondern auch in der Sanierung. Wir würden das gerne übernehmen. Was müssen wir denn tun? Und ich muss immer wieder sagen, warten, bis der Gesetzgeber seine Hausaufgabe gemacht hat. Beziehungsweise die Empfehlungen jetzt auf dem Tisch liegen. Vorher kann man es nicht erklären. Also ich glaube schon, dass da eine Entwicklung entsteht. Also wie gesagt, wenn 40% der Branche stammambulant an die erste Stelle setzen und sagen, das ist die Lösung für die Herausforderungen der Zukunft, dann gehe ich davon aus, dass da auch einige das auch dann machen werden.
Mhm. Dann spreche ich jetzt schon mal die Einladung für nächstes Jahr Dezember aus, weil ich das so spannend finde und dann können wir einfach wieder drüber sprechen, was ist innerhalb von einem Jahr passiert. Und vielleicht noch so zum Abschluss der Folge, wenn Sie jetzt unserer Bundesgesundheitsministerin eine Postkarte schreiben würden, was würden Sie ihr schreiben?
Also ich weiß, dass niemand oder wir eine Veränderung haben in unserer Gesellschaft, dass ich glaube, Botschaften müssen ganz kurz sein. Man hat nur noch, ich glaube, eine Minute Zeit und was man in einer Minute nicht vermitteln kann, geht weg und Postkarten liest man eigentlich gar nicht mehr. Also das muss ja, wir sind ja heute...
Okay, dann machen wir einen TikTok oder einen Instagram-Post oder sowas. Also Sie haben eine Minute Zeit,
okay,
was würden Sie der Bundesgesundheitsministerin sagen?
Oh Gott, jetzt erwischen Sie mich aber kalt. Ja, also ich glaube, wir brauchen als erstes Mut. Mut, neue Wege zu gehen. Mut, nicht die Bedenken an die erste Stelle zu setzen, sondern die Chance. Wir brauchen Vertrauen. Wir, mit mir meine ich die Praxis, braucht Vertrauen der Politik. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel und eine Neuausrichtung, aber nicht von oben herab. Also nicht in der Theorie und dann in die Praxis, sondern umgekehrt, aus der Praxis heraus. Und wir müssen uns gegenseitig vertrauen. Wir müssen wieder lernen, dass wir gemeinsam gleiche Ziele verfolgen. Und Ziel heißt für mich, für pflegebedürftige Menschen gute Lebenssituationen in Deutschland zu schaffen. Da müssen alle Akteure ran und da müssen alle von ihrem Wehrturm runter und müssen sich in die Augen schauen und sagen, so, jetzt lass uns was machen. Und da erwarte ich von der Politik, vom Gesundheitsministerium, dass sie hier vorne weggeht, dass sie diese Bewegung erzeugt, dass sie es unterstützt, dass sie die Freiheit gibt, dass Innovation entsteht.
Ich würde sagen, das war Punktlandung. Und dann hoffe ich, dass der ein oder andere auch aus dem Ministerium oder die Übergeordneten das auch hören und die Politik auch in den Podcast mit reinhört. Herr Pfister, vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Austausch. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, bis nächstes Jahr, aller spätestens. Ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich auf allen Messen und Kongressen im nächsten Jahr. Herzlichen Dank für den Austausch und ja, dass Sie bereit sind, auch immer wieder eine Podcast-Folge mit mir zu gestalten. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen und ich glaube, dass wir alle miteinander ja auch uns etwas eint, nämlich die Situation in einen guten Weg zu führen. Und da braucht es auch die Öffentlichkeit und da braucht es auch solche Formen, wie Sie das machen. Und dafür herzlichen Dank.
Oh, vielen lieben Dank dafür.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdarn.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir einfach unter der E-Mail-Adresse pflegefaktisch@medifoxdarn.de und folge mir gerne auf Instagram oder Facebook. Wenn du selbst Expertin oder Experte bist und möchtest gerne über dein spannendes Thema oder über dein spannendes Projekt im Podcast mit mir sprechen, dann bist du herzlich eingeladen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenke mir gerne einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich.
Powered by MediFox Darn.